Union, da hatten wir uns auf der letzten Sitzung schon drüber unterhalten und beschlossen, der Fahrausschuss hatte beschlossen, zu Frage 8 Stellung zu nehmen. Frage 8 bezieht sich auf die Idee eines EU-weiten einheitlichen Rechnungslegungsstandards für kleine mittelständische Unternehmen, die an einem etwas anders gearteten Handelssystem notiert sind. Ich möchte vorab nur sagen, die Kommentierungsfrist geht bis zum 13. Mai. Die nächste Fachausschusssitzung ist am 18. 19. Mai. Das bedeutet, es wäre gut, es wäre hilfreich, wenn wir da heute so weit durchkommen, dass wir wenigstens die Feinabstimmung dann nur noch im Umlaufverfahren machen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe Ihnen zur Frage 8 einen Textentwurf in das Papier 1a hineingeschrieben. Der Inhalt dieses Textentwurfs speist sich aus verschiedenen Dingen, nämlich einmal aus dem, was wir in der letzten Sitzung besprochen hatten. Da wurden Zweifel geäußert, ob ein separater Rechnungslegungsstandard für KMU, die beispielsweise an einem MTF notiert sind, tatsächlich sinnvoll ist. Es wurde auch in Frage gestellt, ob die KMUs tatsächlich in dem Maße an grenzüberschreitenden Finanzierungen interessiert sind, wie das im Grünbuch angenommen wird. In dem Zusammenhang hatten Sie darum gebeten, dass wir eine Anfrage an den BDI und an den VUM-EBF stellen und dort in Erfahrung zu bringen versuchen, ob KMUs tatsächlich an grenzüberschreitenden Finanzierungen interessiert sind, in welchem Maße und ob dabei eher Eigenkapital oder Fremdkapital oder beide Arten der Finanzierung von Interesse sind. Wir haben bis zum Redaktionsschluss, aber auch bis heute, eine schriftliche Stellungnahme vom VUM-EBF erhalten. Die Stellungnahme habe ich Ihnen als Hintergrundinformation beigefügt. Was steht da drin? Ja, grundsätzlich sind Familienunternehmen, KMU, wir haben das so ein bisschen abgegrenzt, weil das eine ist ja nicht unbedingt mit dem anderen 100% deckungsgleich. An Cross-Border-Finanzierung sind sie schon interessiert, aber weil die Finanzierungsvolumina überwiegend klein sind, sind grenzüberschreitende Finanzierungen nicht notwendig. Verständlicherweise weist der VUM-EBF darauf hin, dass es für Familienunternehmen nicht von Interesse ist, grenzüberschreitend und auch nicht grenzüberschreitend Eigenkapitalfinanzierung oder nach Eigenkapitalfinanzierung zu suchen, weil sie ja nicht daran interessiert sind, einen Dritten ins Boot zu bekommen, weil das sind nun mal Familienunternehmen. Also wenn, dann steht bei denen eher das Thema Fremdkapitalfinanzierung im Mittelpunkt. Und in dem Zusammenhang befürworten sie auch die Schaffung eines speziellen Marktsegmentes in der EU für geringe Finanzierungsvolumina. Allerdings wird dann doch die Idee des EU-weiten einheitlichen Rechnungslegungsstandards schon wieder etwas angeschossen. Unter anderem aus dem Grunde, dass dass eine Finanzierung über Banken auch, das wird das Beispiel USA genannt, dort auch nationale Abschlüsse eingereicht werden können und nicht unbedingt ein Abschluss nach internationalen Regeln als Unterlage eingereicht werden muss. Und dann weisen sie auch noch darauf hin, und das deckt sich auch ziemlich genau mit dem, was der Fachausschuss in der letzten Sitzung besprochen hatte, dass wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, wir werden jetzt für die KMU einen neuen Rechnungslegungsstandard implementieren, hat man erstens wieder sagen die Doppelarbeit, also aus Sicht des VUM-EBF. Zweitens weisen sie berechtigterweise meines Erachtens darauf hin, dass wir schon bestimmte Werkzeuge in der EU haben, um so etwas abzubilden, falls man sich tatsächlich dazu entschließen sollte, nämlich den IFRS für SMEs. Genau, das wird im Grunde genommen wird das kritisiert und eigentlich abgebügelt. Ich möchte Ihnen eins noch erzählen. Ich war am 23. März auf einem Roundtable beim BMF. Dort sind viele verschiedene Interessenvereinigungen, Interessenverbände, Unternehmensverbände eingeladen worden, um genau über das Grünbuch zu diskutieren. Da war natürlich die Frage nach dem EU-weiten Rechnungslegungsstandard für kleine mittelständische Unternehmen nur ein ganz kleiner Teil, nämlich 1/32. Das sind 32 Fragen und das ist eine einzige Frage. Gut, es war dennoch sehr interessant, aber was den Teil angeht, wurde aus dem Auditorium schon auch die Kritik an dem Grünbuch geübt, dass die KMU dort zu undifferenziert sozusagen über einen Kamm geschert werden, denn es gibt ja verschiedene Größen. Zweitens, der hohe Bedarf an grenzüberschreitenden Eigenkapitalfinanzierungen, so wie es im Grünbuch auch an der einen oder anderen, gelinde gesagt, Stelle, eigentlich nicht auf jeder Seite, angesprochen wird, der wird in Frage gestellt. Ja, besonders bei kleinen, mittleren Unternehmen kam aus dem Auditorium die Meldung, werden die Finanzierungsbedürfnisse tendenziell lieber über Banken dargestellt. Das vom BMF-Vertreter her kam da auch gleich eine Antwort, sagte, ja, das ist uns auch aufgefallen, es ist eine berechtigte Kritik und das BMF wird in seiner eigenen Stellungnahme an die EU-Kommission auch auf die unzureichende Differenzierung im Grünbuch hinweisen und auch den letztgenannten Punkt adressieren. Es war Herr Stiebi vom IDW noch da, hat im Grunde genommen auch so in unser Horn hineingeblasen und was den EU-weiten Rechnungslegungsstandard für KMUs angeht, die an besonderen Handelssystemen notiert sind, der Bedarf scheint nicht gegeben zu sein. Seitens IDW wurde noch interessanterweise noch gefragt, weil wir uns das ja auch die Frage gestellt haben, wie viele SMEs streben denn überhaupt so etwas an, auf so einem MTF notiert zu sein. Wogegen der GDV-Vertreter zu dem EU-weiten Rechnungslegungsstandard tendenziell Zustimmung signalisiert hat. So, jetzt habe ich Ihnen eine Menge erzählt. Der Vorschlag für einen Textentwurf für die Stellungnahme ist im Textziffer 2 des Papiers 1a. Ich habe da versucht, im Wesentlichen das wiederzugeben, was sich aus zwei Dingen speist, nämlich erstens dem, was wir auf der letzten Sitzung besprochen hatten und dem, was uns der VMEBF geschickt hat. Ich würde Sie jetzt gern um Ihre Meinung zu dem Textvorschlag bitten. Inhaltlicher Art, wenn sprachliche Dinge Ihnen auffallen, da würden wir dann hinterher in der Endredaktion nochmal reingehen. Ich möchte Sie bitten, inhaltliche Anmerkungen mir dann jetzt zukommen zu lassen.
Ich habe erst eine kurze Frage, und zwar haben wir das auch im HGB-Fachausschuss zirkuliert, weil ich meine, der Kreis der Unternehmen, die einen entsprechenden Betroffenheitsgrad haben, dort ja auch vertreten ist und wir ja kooperativ miteinander umgehen. Das ist die Frage, die Anmerkung, die ich habe zum Text ist, mal darüber nachzudenken, wir haben ja so eine Art Outreach durchgeführt. Könnte oder sollte man das dort auch wiedergeben? So stellen wir es so dar, als wenn das die Meinung des Standardsetters ist. Was wir ja zur Verstärkung durchaus noch mitgeben können, ist, dass wir schon die Ohren aufgemacht haben. Wie man das dann auch immer formuliert, aber das stelle ich grundsätzlich mal zur Diskussion.
Lassen Sie mich ganz kurz zum HGB-Fachausschuss etwas sagen. Ich bekam vor 14 Tagen einen ganz aufgeregten Anruf von Herrn Roth, der ja nun Vertreter des Mittelstandes an der Stelle ist, eben auf die Anfrage beim BDI. Also dort scheint wohl das wie eine Bombe eingeschlagen zu sein. Insofern passt dieses Schreiben ganz gut. Denn am Ende des Tages haben die gesagt, was soll dieser ganze Quatsch? Wir brauchen das nicht. Wir sind sehr wohl in der Lage, uns zu finanzieren in den Grenzen, die heute bestehen. Und wenn wir den europäischen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen wollen, dann können wir das auch heute schon und brauchen nicht noch zusätzliche Erschwernisse durch eben eine, in Anführungsstrichen, IFRS-Bilanzierung. Also eine relativ klare, harsche Ansage. Er war ganz irritiert, dass wir als DSC uns dieses Themas angenommen haben und meinte, ob das wirklich ernst gemeint war. Ich habe ihn dann runterbringen können. Ja.
Ja, ich habe auch noch eine Frage, Herr Schmotz, weil es scheint ja ein sehr emotionales Thema anscheinend zu sein. Weil im Endeffekt, so wie ich das lese, ist es ja eine Art Option. Ja. Da steht hier Development of a Simplified Common High Quality Standard tailored to the companies listed on certain trading venues. Ich meine, das heißt doch wahrscheinlich, dass ein kleiner Mittelständler, der heute sich überhaupt nicht über einen öffentlichen Markt refinanziert, der wird auch zukünftig davon gar nicht betroffen sein. Von daher ist für mich die Frage, ob das nicht eine, wird hier nicht eine zusätzliche Option geschaffen und wer nicht möchte, der nimmt es halt nicht in Anspruch. Also warum muss ich mich als HGB-Bilanzierer jetzt echauffieren? Ich muss ja doch gar nicht an dieses Trading Venue gehen. Dann falle ich doch auch nicht unter diese Constraints oder liege ich da falsch?
Nee, ich denke, da liegen Sie nicht falsch. Und man muss das Pferd, glaube ich, von hinten aufzäumen oder vielleicht auch doch besser von vorne. Das Die EU hat verfolgt das Ziel, mit dieser Initiative eine Kapitalmarktunion zu schaffen und insofern die Unternehmen dazu zu bringen, ihre Finanzierung in der ganzen EU darzustellen. Und um das anzukurbeln, ist die EU daran interessiert, dass man Unternehmen, die heute aufgrund bestimmter Anforderungen, die sie nicht stemmen wollen, dazu zu bringen, das zu tun, indem die Schranken abgebaut werden. So, und die Argumentation im Grünbuch ist die, naja, wir haben jetzt viele KMUs, einige davon sind an solchen MTFs notiert, es könnten aber noch mehr sein, und um eine bessere Allokation des Kapitals zu gewährleisten, brauchen wir standardisierte Informationen. Und das soll durch einen EU-weiten Rechnungslegungsstandard passieren. Inwieweit, das soll nicht passieren, es kann passieren, inwieweit das tatsächlich eine Verschärfung, eine wesentliche Verschärfung der Arbeit bei den Unternehmen bedeutet, darauf wird im Grünbuch ja gar nicht eingegangen. Ja, das wird nur grundsätzlich gefragt, haltet ihr das, liebe Konstituenten, für eine gute Idee, wenn wir durch einen solchen EU-weiten separaten Rechnungslegungsstandard für KMUs, die nicht an den in Anführungszeichen großen Börsen notiert sind, haltet ihr das für eine gute Idee, wenn wir diesen Standard einführen?
Noch eine Anschlussfrage, was ist denn eigentlich genau eine Multilateral Trading Facility und was hat man eigentlich bisher für einen Rechnungslegungsstandard anwenden müssen? Also konnte ich bisher Portugies-Gap machen, um an der MTF grundsätzlich notiert zu sein? Oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
Also eine MTF ist, grob gesagt, so eine Art Handelsplatz. Es ist ein Handelsplatz für Wertpapiere, die aber nicht der Regulierung oder der scharfen Regulierung unterliegt, sondern das sind in der Regel sind das Banken, die so eine Art Marktplatz bei sich einrichten, wo dann sozusagen Angebot und Nachfrage zusammengeführt werden. Das ist im Grunde genommen eine kleine Börse.
Es ist eben in jedem Land anders geregelt. Zum Beispiel in UK, die haben, den SMI, IFRS-SMI-Standard genommen, angepasst. Und auf der Basis dann, müssen die Unternehmen, die dort, an dieser Trading-Plattform teilnehmen, eben dann Rechnung legen. Das ist in jedem Land, glaube ich, anders.
Aber das ist doch dann wie so ein Henne-Ei-Problem. Also ist es nicht im Vorfeld wichtig, erstmal einen europäischen regulatorischen Rahmen für solche, Börsen zu schaffen? Und auf diesen Börsen oder Handelsplattformen wird dann einheitlich ein bestimmtes Gap verlangt? Oder schaffe ich erst eine einheitliche Rechnungslegung für Mid-Tier- oder Smaller-Tier-Gesellschaften? Und auf dieser Basis versuche ich dann, den Kapitalmarkt weiter zu vereinheitlichen. Und ich meine, ich kann die Situation in Deutschland vollends nachvollziehen. Insofern auch das Signaling, was wir erhalten haben. Ich glaube, dass das für andere mittelständische Gesellschaften wie vielleicht in Ländern wie Portugal, Luxemburg oder andere, wo der Kapitalmarkt vielleicht ein bisschen ausgetrockneter ist und man gerne eben europäischer sich aufstellen würde, dass die Situation da durchaus anders aussieht. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass das Feedback, das zu diesem Grünbuch gegeben ist, sehr heterogen sein wird und man in Deutschland eher hier denkt während den Anfängen, das ist so eine Art Fuß in der Tür, um hinterher dann eine wie auch immer geartetes anderes europäisches Gap zu bekommen und wir haben dann noch einen dritten Level, über den man dann diskutiert.
Ich glaube, dass das auch der eigentliche Punkt ist, Nikolaus, auch deine Frage. Hier wird befürchtet, dass ein trojanisches Pferd eingeführt wird. Ja, das am Anfang im Grunde genommen für eine klar abgezirkelte Partikulargruppe ist, für die es wahrscheinlich auch Sinn ergibt, ja, wo dann aber irgendeiner auf die Idee kommt und sagt, ach, wenn wir das ja schon mal haben, sollen wir das nicht im Grunde genommen viel breiter zur Anwendung bringen. Ja, und das ist die Befürchtung, die hier offensichtlich gesehen wird und die auch ein Stück weit in der Ablehnung beim BDI mitschwingt. Ja, ich meine, wir haben das Thema, wenn wir das mal auf deutschen Rechtsraum beziehen, ja hautnah mitbekommen beim IFRS für KMU. Ja, da können wir genau die gleiche Frage stellen. Ja, wenn ich sage, ich biete das einfach als weitere Option an, für diejenigen, die da drin Vorteil sehen, wenn wir sagen, gut, dann wird ja keiner verpflichtet. Wo ist das Problem? Ja, und die Botschaft war einhellig, ja, wenn das erstmal als Option da drin steht, ja, dann schaffe ich zunächst einen de facto Standard und ein paar Jahre später womöglich den eigentlichen Standard, indem ich dann aus der Option eben eine Pflicht mache. Ja, und ich, eine ähnliche Argumentation sehe ich hier praktisch auch. Ja. Also vielleicht einen Punkt, den ich noch einwerfen würde. Im Grunde genommen könnte man sagen, hat die EU mit diesem Grünbuch jetzt eigentlich aufgeholt, was sie eigentlich vor 10, 15 Jahren schon hätte machen sollen. Ja, als sie nämlich im Grunde genommen beschlossen hat, dass sie eine Kapitalverkehrsunion haben will und einen freien Kapitalverkehr sicherstellen will, hätte man sagen müssen, dann müsste er eigentlich auch alle Barrieren, die dazu im Grunde genommen bestehen, einreißen. Das hat man halt nicht getan. Ja, man hat es gemacht im Grunde genommen für das, was als Regulated Market bezeichnet wird, weil ich da sage, alle diejenigen, die da drin sind, die müssen sich eben IFRS unterwerfen, aber alles, was unterhalb dieses Regulated Market ist, hat man halt nicht reguliert.
Beziehungsweise das unterliegt den Bilanzierungsrichtlinien. Das ist ja eigentlich das Instrument zum Mindestmaß einer Vereinheitlichung innerhalb der EU. Ja. Also wieso nutzt man nicht das? Und wenn man glaubt, dass die Bilanzierungsrichtlinien zu viel Diversität führen, wieso nutzt man nicht dieses Instrument, um das weiter einzuengen?
So, das ist natürlich eine durchaus valide Frage. Und die Antwort, glaube ich, darauf ist, weil es dazu am politischen Willen mangelt. Ja, ich meine, das haben wir ja gesehen jetzt bei der Bilanzrichtlinie, ja, die mit großen Ambitionen gestartet ist und dann im Grunde nur als Bettvorleger irgendwo gelandet ist. Ja, das heißt, die Änderungen, die wir da im Grunde genommen gesehen haben, sind ja wirklich marginal im Hinblick auf die Vorschläge, die ursprünglich mal reingegangen sind in das Papier. Warum? Weil einzelne Mitgliedstaaten gesagt haben, also ohne mich. Ja, und wenn ich halt 28 an einen Tisch bringen muss und einstimmig entscheiden muss, dann kriege ich da eben nichts hin. Und ich glaube, deswegen ist der Ansatz zu sagen, wir fangen jetzt mal an, eine Vereinheitlichung über die EG-Richtlinie hinzukriegen, einfach perdu. Das wird nie funktionieren. Deswegen guckt man halt von vornherein nach einem anderen Standard. Deswegen glaube ich auch, dass wenn wir die Antwort schreiben, das wäre jetzt mein Petitum, und wir haben ja noch nicht, sage ich mal, uns darüber en Detail ausgetauscht. Es sind verschiedene Ebenen, wo wir vielleicht überlegen müssten, wie wir die ansprechen. Der eine Punkt, den du gemacht hast, Martin, im Hinblick auf, sollten wir irgendwo deutlicher einfließen lassen, was uns zu dieser Aussage bringt, also wer uns praktisch, wer der Pferdeflüsterer gewesen ist, das finde ich durchaus sinnvoll. Ich würde das aber wahrscheinlich noch ein bisschen breiter machen, in der Weise, dass wir sagen, haben wir eigentlich die gleiche Form der Notwendigkeit, bei unseren Unternehmen eine Kapitalaufnahme über den Kapitalmarkt zu gewährleisten, wie das meinethalben in anderen EU-Staaten der Fall sein mag. Ja, die Finanzierungsform, die hier gewählt wird, ist eben überwiegende Bankfinanzierung. In zweiter Weise vielleicht eine Handelsfinanzierung, aber erst dann in dritter Weise die Refinanzierung über den Kapitalmarkt. Und das sieht natürlich in anderen Ländern völlig anders aus. Ja, wo man sagt, da gehst du nicht zur Bank, um dir Geld zu besorgen, sondern dann platzierst du halt irgendeine Facility, ja, und holst dir das Geld direkt am anonymen Kapitalmarkt. Dass die natürlich ein ganz anderes Bedürfnis sehen, leuchtet mir unmittelbar ein. Aber ich glaube, um unsere Aussage, die wir hier treffen, verständlich zu machen, müssten wir, glaube ich, zumindest einen Satz darüber verlieren, dass wir sagen, wie refinanzieren sich denn heute eigentlich die KMU-Unternehmen in Deutschland im Wesentlichen? Wir sagen im Augenblick nur, ja, es könnte theoretischen Bedarf geben, aber den können wir auch anders decken. Ich glaube, wir müssen irgendwo tatsächlich einmal den Punkt setzen, dass die Unternehmen sich schwerpunktmäßig tatsächlich über Banken finanzieren und eben nicht über die Handelsplätze. Dann, wenn man dann weitergeht, dann müsste man sagen, okay, nehmen wir jetzt an, wir würden das über die Handelsplätze machen. Dann kann man sich die Frage stellen, wie sieht es denn technisch eigentlich aus? Ja, was ist das richtige Instrumentarium? IFRS ist Lichtjahre zu weit nach oben, ja, und die Bilanzrichtlinie sind Lichtweise zu weit nach unten. Also irgendwas dazwischen suchen wir jetzt. Und dann kann man die Frage stellen, brauchen wir dafür eigentlich einen kompletten neuen EU-Standard? Braucht den jemand? Sollen wir nicht in irgendeiner Form diesen Zwischenstandard, der ja offensichtlich existiert, mal evaluieren und den vielleicht zumindest mal als Ausgangsbasis nehmen, so wie die Briten das gemacht haben? Ja, die gesagt haben, wir nehmen den IFRS für SME und passen den halt an unsere Bedürfnisse noch hier und da ein bisschen an. Ist das vielleicht der richtige Weg? Dann höre ich auch gleich auf zu reden. Im Absatz 3 machen wir zwei Aussagen, die wir, glaube ich, noch so mal ein bisschen überdenken müssen. Das ist ungefähr in der Mitte des ersten Absatzes, da schreiben wir, a new accounting standard in the EU for a certain group of entities would not contribute to the comparability of financial information. Das, glaube ich, stimmt so nicht. Denn zumindest für den Kreis an Unternehmen würde es natürlich schon eine Vergleichbarkeit herstellen. Das heißt, innerhalb der EU hätte ich die Vergleichbarkeit, ich hätte sie nur nicht zwischen EU und dem, was dann außerhalb ist. Und ich glaube, dass dieser Punkt recht wichtig ist, weil die EU-Kommission selbst argumentiert, dass es einen derartigen Handelsplatz beispielsweise in den USA gibt, über alle 50 Bundesstaaten hinweg. Da interessiert sich aber auch keiner dafür, was im Grunde genommen außerhalb der USA ist, sondern die gucken nur, haben wir innerhalb der EU, haben wir innerhalb der USA diesen Platz. Und genauso könnte ich hier natürlich sagen, wenn das Ziel ist, nur eine Vergleichbarkeit innerhalb der EU herzustellen, dann schaffe ich das natürlich damit. Ich schaffe es nur nicht praktisch im weltweiten Vergleich.
Ich schaffe es nicht im Vergleich zwischen den Full-IFRS-Anwendern und den Anwendern, die diesen EU-weiten Rechnungslegungsstandard anwenden, sofern dieser nicht IFRS für SMEs ist oder Full-IFRS ohne Anhangsangaben.
Wobei ich fairerweise sagen müsste, dass auch der Vergleich natürlich zwischen IFRS für KMU und Full-IFRS dann hinkt. Ja? Das heißt also, egal, wenn ich immer irgendetwas anderes mache als Full-IFRS, habe ich immer das Vergleichbarkeitsthema. Ich bin dann immer nur vergleichbar im Grunde genommen innerhalb dieser entsprechenden Scheibe. Ja, deswegen glaube ich, das ist dann mein zweiter Kommentar, der direkt dann weitergeht, wo wir sagen, in the light of the already existing IFRS for SMEs, da müssten wir dann fairerweise sagen, dass der aber ja nicht für die Anwendung in der EU übernommen ist. Ja, das heißt, er existiert, richtig, aber aus EU-Recht existiert er nicht. Ja, das heißt, das ist ja dieser Spagat, den die Briten gehen mussten, wo sie gesagt haben, wir wollen eigentlich den IFRS für KMU nehmen und die EU-Kommission genommen hat, sorry, den kaufen wir nicht. Der ist auch nicht endorsed und wir haben auch keine Absicht, den zu endorsen, auch nicht in der IAS-Verordnung da irgendwo eine Öffnung zu schaffen. Was ihr machen könnt ist, ihr könnt das Viech UK-GAAP nennen. Ja? Dann müsst ihr nur sicherstellen, dass dieser geartete UK-GAAP-Standard dann nicht gegen die Bilanzrichtlinien verstößt. Und das sind genau die Änderungen, die UK jetzt am IFRS für KMU eingeführt hat. Das heißt, man hat da drum gebastelt, um das Ding richtlinienkonform zu machen. Darf es deswegen nicht mehr IFRS für SME nennen, ja? Und nennt es jetzt halt KMU-Standard. Das ist vielleicht nur, dass wir das noch versuchen
zu berücksichtigen. Ich habe auch noch mal kurz eine Anmerkung. Also das, was Martin am Anfang gesagt hatte, das würde ich auch auf jeden Fall mit unterstützen und aufnehmen. Weil wir ja im letzten Absatz schreiben, if there really was a need for a common EU-level accounting standard for SMEs. Also da fragen wir ja, gibt es diesen Bedarf denn wirklich? Und hier haben wir ja quasi schon einen kleinen Outreach gemacht, um zu gucken, inwieweit ist denn der Bedarf bei uns in der Jurisdiktion gegeben. Also könnten wir da auch schon mal Feedback geben, was dann aus unserer Richtung so an Stimmung da ist. Und in Abhängigkeit davon, wie wir diese Frage oder wie, sage ich mal, dann diese Frage beantwortet wird, schlagen wir dann ja vor, dass man quasi wegrückt von den separaten EFRS und eventuell die EFRS für SMEs sich ansieht oder dann Full EFRS ohne Disclosures. Das ist ja jetzt sozusagen schon ein Vorschlag für den Fall, dass man zu dem Ergebnis kommt, wir brauchen. Also es gibt einen Bedarf auf EU-Ebene. Im Prinzip wäre das ja sowas wie eine Aufforderung, mal so ein Outreach EU-weit durchzuführen. Vielleicht kann man das auch direkt mal adressieren und sagen, es wäre gut, wenn die Constituents dann auch EU-weit mal gefragt werden, wie die das denn so sehen.
Macht man das nicht? Macht man das nicht gerade mit dieser Konsultation? Dass man versucht, im Grunde herauszukriegen, ob es diesen Bedarf auch tatsächlich gibt? Ich stelle mir auch die Frage, was tatsächlich nachher dann das Ergebnis ist. Nehmen wir mal an, es gäbe so eine Nord-Süd-Teilung. Ja? Im nördlich der Alpen würde man sagen, ah, brauche ich nicht, ja, überflüssig wie ein Kopf. Und südlich der Alpen sagt man, das Beste seit der Erfindung von geschnitten Brot. Ja. Was nehme ich jetzt da in Brüssel im Grunde genommen dann als Anweisung mit? Was mache ich jetzt?
Ja.
Teilen, genau.
Ich habe nochmal.
Ich wollte nur kurz auf deinen Aspekt anknüpfen, weil du ja davon sprachst. Naja, gut, wir haben ja hier, wir wollen darauf hinweisen, dass das in Deutschland mit den Banken ganz gut funktioniert und die Finanzierung über die Banken gut läuft. Das Gegenargument könnte dann wieder sein, ja gut, aber wir versuchen doch eigentlich Kapitalkosten zu minimieren und wir sehen eventuell einen Vorteil darin, wenn wir die Kapitalmärkte weiter öffnen, dass dann eben auch ein finanzieller Vorteil für solche Unternehmen noch spürbar sein wird. Wenn man also mit dem Aspekt kommt, das funktioniert mit den Banken hier gut, müsste man gleichzeitig hinterher schieben. Und wir glauben auch nicht, dass eine solche Öffnung zu einem solchen Kostenvorteil führen würde, weil eben die Volumina, die zur Finanzierung notwendig sind, sehr klein sind und sowieso, ich sag mal, die ganze Prospekterstellung und was alles mit dazugehört, bei solchen Volumina entsprechend sich nicht rechnet.
Ich finde es ein bisschen, anfangs haben Sie gesagt, weiß ich, dass Sie nur zur Frage 8 quasi Stellung nehmen wollen. Es wird aber diskutiert, ist es überhaupt insgesamt notwendig? Das ist ein bisschen widersprüchlich meines Erachtens. Ich wollte aber sagen, was ich natürlich meine, wenn man das jetzt beantwortet aus Sicht, sage ich mal, des deutschen Mittelstands oder der natürlich eine Einführung von IFRS für SMIs vielleicht fürchtet, kann ich das schon verstehen. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn es eben dazu kommt, dass ich sag mal, was ich diese Ablehnung IFRS für SMIs dazu führt, dass vielleicht doch, was ich ein europäischer Accounting-Standard eingeführt, ist natürlich die Gefahr da, dass man so einen Accounting-Standard dann auch für Großunternehmen vielleicht irgendwann einführen will. Also muss das aus beiden Seiten, glaube ich, sehen, wenn man die Gefahr sieht, was ein IFRS für SMI-Einführung die Pro- und Contra-Argumente eigentlich sind. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, vielleicht ist nicht jedem bekannt, aber natürlich, wir haben im IFRS für SMI-Standard steht ja drin, dass die als nicht geeignet sind für Public Companies. Also von daher natürlich wird der IASB auch Stellung nehmen zu dieser Frage und keine Entscheidung getroffen. Ist das nur, was ich, wäre es eine gute Sache, eine schlechte Sache? Ich weiß es nicht. Natürlich dann kann man, was ich, geteilter Meinung sein. Aber ist natürlich, was ich, klar, dass ein Standard eben da ist und warum jetzt groß was ändern oder was ich, was Neues einführen. Nur ich sehe eigentlich persönlich die Gefahr, natürlich diese Diskussion kann auch natürlich gerade die Stimmen, die sagen, wir brauchen einen europäischen Rechnungslegungsstandard, natürlich, was ich, anheizen. Und kann auch natürlich, weil der zweite Punkt ist, eben dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, ich brauche einen europäischen Standard, brauche ich vielleicht auch einen europäischen Standardsetzer. Und das natürlich, weiß ich, hier die verschiedenen Aspekte, es ist nicht nur die Gefahr, wie die Mittelstand sieht, sondern man sollte, glaube ich, auch als Großunternehmen dann sagen, ist auch eine Gefahr vielleicht, dass man IFRS insgesamt beschneidet oder
europäische Standards. Gleich dran anschließen, weil jetzt sind meine Punkte eigentlich schon vorweggenommen. Aber ich kann es nur bekräftigen, also das ist ein Punkt, der jetzt gerade aus dem IFRS-Fachausschuss, glaube ich, schon besondere Beachtung finden sollte. Natürlich müssen wir auch sehen, dass wir insgesamt hier auch die Belange des Mittelstands und des HGB-Fachausschusses mit berücksichtigen, aber in unserer Diskussion sollte eben hier diese übergreifende Fragestellung, wollen wir denn überhaupt hier noch parallel in Europa was aufziehen, neben dem, was wir jetzt haben, und was sind die möglichen Folgewirkungen davon, nicht unterschätzt werden. Und deswegen sehe ich das ganze Projekt auch sehr skeptisch. Ich habe nochmal eine Anregung, Anmerkung, Frage zum Thema Outreach und wen müssen wir eigentlich fragen, ob sowas benötigt wird oder nicht. Das sind natürlich einerseits die Unternehmen, die sich finanzieren müssen, aber auf der anderen Seite, wer ist es denn, der eigentlich mit den Informationen dann was machen muss? Das sind ja dann vor allem, sagen, es geht hier nicht um Eigenkapitalaufnahme und es geht nicht um Unternehmen, die börsennotiert sind, die müssen ohnehin IFRS machen, sondern es geht dann hauptsächlich eigentlich um Banken, die Kredite ausgeben. Also ist es eigentlich nicht so, dass wir auch die fragen sollten, oder ich wäre zumindest interessiert an der Meinung von denen, die die Finanzierung ausgeben, sind vor allem Banken, zum Teil auch Versicherer, was brauchen die, eine bessere Informationsgrundlage oder eine andere oder nicht?
Da antworte ich direkt drauf. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass Banken, die grenzüberschreitend Kredite vergeben, in den jeweiligen Ländern mit ihren Fachleuten aktiv sind und da Mitarbeiter vor Ort haben. Also ich glaube nicht, selbst bei Einführung der IFRS haben Banken schon immer gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht, um eine Kreditwürdigkeitsprüfung zu machen. Also deshalb, das Argument wird nicht ziehen, aber an der Stelle würde ich nochmal ein weiteren Punkt bringen, wer braucht das denn überhaupt, wenn es die Unternehmen nicht sind, die Banken, die Kredite vergeben, nicht sind, dann vielleicht irgendwelche Investoren, die irgendwie dann quasi unabhängig von der Bankenszenerie investieren, grauer Kapitalmarkt oder sowas, halt weniger reglementiert, okay. Es sind vielleicht aber auch Regulatoren, die über die Breite einheitliche Informationen benötigen für Benchmarks, für statistische Auswertungen. Und das ist etwas, also das ist jetzt zwar wieder bankenspezifisch, aber seit der Übernahme der Bankenaufsicht durch die EZB merkt man doch einen deutlichen Druck, dass die sehr daran interessiert wären, wenn alle Banken in Europa IFRS anwenden würden. Weil dann hätten sie einheitliche Informationsbasis über alles, auch für nicht signifikante Institute, und derer gibt es sehr viele. Ja. Also die gerade in Deutschland, die ganzen Volksbanken und Sparkassen fürchten auch regelrecht, dass der Druck steigt, quasi aus dem gewohnten HGB noch ein IFRS draufsetzen zu müssen, weil die EZB da Druck machen möchte. Sie kann es aber nicht. Sie kann es nicht durchsetzen. Ja, deshalb wird sie jeden Anknüpfungspunkt suchen, wo sie politische Verbündete findet, um das zu erreichen. Ja, also das nur mal als Hintergrund von anderen Akteuren wie EBA oder EIOPA wahrscheinlich auch irgendwann. Also da ist schon was in Gange im Hintergrund.
Vielleicht nochmal eine Anmerkung. Wir betreten ja hier sicherlich ein sehr politisches Minenfeld. Denn wenn Hill mit einer Schaffung einer Kapitalmarktunion in Europa den Schritt geht und dies als sein großes, hehres Ziel vor Augen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht die übrigen Themen, die in der Diskussion stehen, wie eben eine europäische Richtlinie, Rechnungslegungsrichtlinie zu forcieren, nicht damit auch abdecken möchte. Insofern kann ich sehr wohl verstehen, dass der eine oder andere, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und insbesondere der Mittelstand, große Sorge hat, dass am Ende einer Diskussion zur Kapitalmarktunion tatsächlich eine Gleichmacherei stattfindet für alles und für jedes und die Entfernung zu internationalen Rechnungslegungsstandards deutlich größer wird. Das heißt also wirklich eine EU-Richtlinie, die im Prinzip alles andere aushebelt, und das ist sicherlich die große Befürchtung, die dahinter steht.
Ich habe jetzt jede Menge Anmerkungen von Ihnen gehört. Ich würde drei davon, die mir konsensfähig erschienen, vielleicht nochmal ganz kurz aufrufen, um von Ihnen ein kurzes Signal zu bekommen, ob wir das mit aufnehmen sollen. Da wäre einmal der Punkt 1, die Anmerkung, zunächst mal den regulatorischen Rahmen für MTFs zu schaffen, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, einen einheitlichen Rechnungslegungsstandard für Unternehmen zu schaffen, die an MTFs notiert sind. Soll das Ihrer Ansicht nach in die Stellungnahme mit aufgenommen werden?
Ich würde mal dagegen argumentieren und sagen, wenn es so eine Vereinheitlichung gäbe, würde man dann nicht nur doch wieder einen grauen Kapitalmarkt unten drunter schaffen? Wir haben ja heute schon ein reguliertes Umfeld. Wir würden jetzt ein zweites reguliertes Umfeld schaffen, das etwas schwächer, aber auch nicht genau klar umrissen reguliert werden soll. Dann würde ich sagen, ändert sich aber nichts daran, dass es garantiert ein nicht reguliertes Umfeld geben wird. Das wird sich etablieren. Das heißt, erreichen wir durch die Regulierung tatsächlich irgendetwas? Oder müssten wir nicht im Grunde genommen sagen, es gibt halt einen nicht regulierten Bereich, aber wir versuchen im Grunde genommen, beispielsweise im Wege der Kapitalmarktkommunikation, jetzt zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen diesen verschiedenen Handelsplätzen zu etablieren und zu fördern? Also, du hattest es so schön als Hen- und Ei-Problem bezeichnet, und ich glaube, das ist auch absolut richtig. Die Frage ist, wie erreicht man dieses Ziel eher? Und ich würde tatsächlich mal nochmal die Frage stellen wollen, glauben wir wirklich, dass durch eine Regulierung, durch die Überführung aus dem grauen Bereich in einen regulierten Bereich, wir das Ziel erreichen? Oder ist es nicht so, dass wir damit im Grunde genommen nur wieder Abwanderungstendenzen aus diesem neu geschaffenen regulierten Segment in das neue nicht regulierte Segment eigentlich Vorschub leisten?
Ja, wo könnte denn ein griechisches Unternehmen, sage ich mal, mit einem griechischen Abschluss in London, sage ich mal, an so einer Trading-Plattform da teilnehmen? Glaube ich eben nicht. Und das ist doch Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Von daher natürlich, sage ich mal, dass man Kapitalmarktunion eben den Transfer, die Möglichkeit eben innerhalb Europa, eben nicht nur landesspezifisch da, weiß ich, Kapital aufnehmen zu können, und zwar mit, sage ich mal, einem Abschluss, der natürlich dann anerkannt wird. Und ich glaube eben nicht, dass es möglich ist, weil in London, sagen wir, wo das ja, was ich gang und gäbe ist, muss man eben diesen UK-Gap-Abschluss dann eben einreichen, meines Erachtens, um da dann teilzunehmen.
Richtig, nur die Frage.
Was wäre das zu regeln jetzt, dass es eben, weiß ich dann, ob es nun europäischer Standard ist oder IFRS für SMBs, mag ja dahingestellt sein, aber das ist ja die Idee.
Ja, aber dann. Und
ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Nur oder? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist: Widersprichst du meiner Aussage oder stimmst du mir zu? Denn die Aussage, die Martin getätigt hat, war die, dass man sagt, ihr sollt nicht die Rechnungslegung vereinheitlichen, sondern die Regulatorik.
Genau. Nee, das eben nicht. Weil das ist ein regulierter Markt. Ich meine, wir wollen ja keinen regulierten Markt schaffen. Das ist ja quasi, weiß ich, die Idee ist ja eben nicht, weiß ich, mit Regularien, weiß ich, die kleinen mittelständischen Unternehmen zu überziehen, sondern gerade, weiß ich, in einem nicht regulierten Markt eben mehr Kapital auf, oder besser Kapital aufnehmen zu können. Nur, mein Punkt war ja, weiß ich, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht die Rechnungslegung vereinbare, weil das vereinfacht natürlich dann die grenzüberschreitende. Das ist ja der Punkt.
Mein Punkt war auch, dass ich im Prinzip uniforme Regeln habe, was denn notwendig ist, um an den Börsen Kapital zu handeln. So. Natürlich ist, wenn du im Prime Standard bist, hast du auch bestimmte Vorschriften, die du zu erfüllen hast. So, sowas kann ich mir aber auch auf europäischer Ebene vorstellen, dass man das erstmal als Fixum setzt. Und dann muss man darüber diskutieren, ja, ist das in Teilen auch die Rechnungslegung oder können es unterschiedliche Rechnungslegungsstandards sein, um eben an so einer Börse notiert zu sein? Das ist die Frage, womit man anfängt. Deshalb sagte ich Henne-Ei-Problem.
Genau, aber ich glaube, deswegen müssten wir da nochmal aufrufen, ob es da wirklich einen Konsens gibt. Und ich hatte jetzt, sage ich mal, aus diesen beiden Wortmeldungen eher verstanden, Martin und ich, glaube ich, sind eher der Meinung, wir brauchen eigentlich keine Regulatorik, sondern wir sagen, das, was im Augenblick vereinheitlicht werden sollte, ist, wenn die Rechnungslegung, in welche Form, das können wir darüber reden, ob wir sagen, IFRS für KMU oder ein europäischer Standard oder wie auch immer, aber lass uns nur die Rechnungslegung vereinheitlichen, dann ist aber nicht im Grunde genommen die Regulatorik an den einzelnen Börsenplätzen vereinheitlichen, denn das führt eigentlich mehr zum Aufbau von Hürden und nicht zu dem Abbau, der hier intendiert ist. So hatte ich jetzt die Sichtweise verstanden. Ist das, fühlst du dich richtig wiedergegeben oder falsch wiedergegeben?
Ich kann es nicht beurteilen, weil mir dafür das Expertenwissen fehlt, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Und es ist immer eine Frage, Regulatorik kann sehr viel sein, kann aber auch sehr wenig sein. Man kann das auch eventuell sehr schlank gestalten und sagen, was brauche ich denn eigentlich, um eine Handelsplattform zu haben? Was sind denn die Grundbedingungen auf europäischer Ebene dafür? Das kann aber auch sehr schnell in eine falsche Richtung gehen. Und da gebe ich Martin Edelmann wiederum recht. Ja, also
ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt der Meinung bin, dass man europäisch quasi ein einheitliches neues Marktsegment schaffen muss. Nur bin ich der Meinung, wenn die EU via Grünbuch anfragt, ob ein bestimmter Rechnungslegungsstandard für ein bestimmtes Marktsegment, das Sie ja hier bezeichnen als Multilateral Trading Facility, ob das eingeführt werden soll, dann muss ich ja den Scope kennen. Ich kann ja nicht über etwas diskutieren, ohne zu wissen, was der Anwendungsbereich letztendlich ist. Von daher ist es für mich notwendig, dass ich erstmal eine Definition der Multilateral Trading Facility habe, bevor ich beantworte, ob ein einheitlicher Standard Anwendung findet. Unabhängig von der Frage, ob ich selber ein einheitliches Marktsegment für sinnvoll achte oder nicht. Von daher ist es für mich eigentlich eine Notwendigkeit der Definition, bevor ich darüber diskutiere, auf was sozusagen dieser Standard gegebenenfalls Anwendung findet.
Wobei MTFs hier auch nur als Beispiel genannt werden. Da steht ja such as. Also es können ja auch ganz andere Plattformen sein.
Klar, aber woher soll ich wissen, ob ich das für sinnvoll achte, wenn ich gar nicht weiß, was betroffen ist?
Das ist da im Prinzip, weiß ich, die Schaffung des ungeregelten, die Erweiterung des ungeregelten Marktes. Das ist meines Erachtens doch der Kernpunkt. Also der ungeregelte Kapitalmarkt, dass der jetzt erweitert werden soll. Das kann man natürlich nicht sagen, weiß ich, um das zu machen, muss ich erstmal neue Regeln aufstellen. Ich meine, das ist irgendwie für mich ein Widerspruch. Nur das heißt eben nicht, wenn ich das eben europaweit eben europaweit nutzen will, dass ich dann, weiß ich, wenn ich da eben teilnehmen will an so einer Plattform, dass da, weiß ich, ein einheitlicher Abschluss natürlich hilfreich ist. Das Argument kann man doch nicht von der Hand weisen, oder?
Aber kann das denn dann doch nicht jede Plattform selber bestimmen? Also die Plattform könnte doch jetzt sagen, okay, es reicht mir aus, wenn du einen nach nationalem Gap gemachten Abschluss hast. So. Ob das für die Investoren hilfreich ist, ja,
genau,
das ist was anderes. Aber wenn ich bei den Investoren bin, dann bin ich sehr schnell wieder dabei, einheitliche Rechnungslegung.
Und dann ist die nächste Frage wieder, okay, brauchen wir das überhaupt zur Kapitalmarktaufnahme? Für Deutschland haben wir gesagt, vermeintlich eher weniger, weil das Interesse nicht daran besteht, beziehungsweise vermeintlich, und das müsste man dann in der Ausgestaltung der Rechnungslegung sehen, Kosten versus Nutzen, nicht so wirklich ausbalanciert sind.
Ich bin auch kein Experte. Nur meine Gedanke ist die Idee, dass vielleicht in Deutschland, was ich reiche Investoren sitzen, die eben vielleicht ein griechisches Unternehmen, was ich Kapital geben würden. Nur die Frage, würden die das, was ich nach einem griechischen Gap-Abschluss dann beurteilen wollen, ob sie da ihr Geld investieren wollen? Eher weniger. Oder was ist eine Vereinheitlichung dann der Abschlüsse? Ist es dann vielleicht leichter, dieses, weiß ich, Europa innerhalb Europa zu nutzen? Das ist meines Erachtens die Grundidee und die sehe ich nicht, dass man jetzt sagen muss, man muss erstmal die Börsen oder die Trading-Plattformen eben dann regulieren, vereinheitlichen und dann im zweiten Schritt die Rechnungslegung.
Aber wenn ich sage, dass ich keine Regulierung brauche, wieso kann das griechische Unternehmen nicht heute schon freiwillig einen IFRS für SMI-Abschluss von mir aus machen und der Deutschen Bank letztendlich zur Verfügung stellen? Das ist doch...
Ja, der Deutschen Bank ist ja nicht die Frage. Sicher, nein, der Deutschen Bank, wenn sie eine Bankfinanzierung hatte.
Oder ich kann doch heute schon theoretisch all das machen. Und wenn ich wenn ich gar keinen regulatorischen Rahmen schaffe, dann kann doch jeder machen, was er will. Dann wird der Markt doch selber zu Lösungen finden, theoretisch, sodass ein Kapitalfluss effizient stattfindet.
In der Praxis aber glaube ich nicht, dass sich auf IFRS für SMIs einigen würden. Weil dann würde einer vielleicht sagen, ich mache irgendwas und der andere macht das. Und man, das ist ja die Frage. Das ist genau die Frage.
Es wird auch unterstellt, dass die Hürde eigentlich zu hoch ist, jetzt IFRS zu machen. Also man sucht irgendwas dazwischen.
Ich war ja am Anfang der Diskussion nicht dabei, aber ich glaube, ich hätte kein Problem damit, wenn man zusätzliche Plattformen, was auch immer das ist, schaffen würde, sagen würde, wenn du hier daran teilnehmen willst, dann müsstest du einen Abschluss nach, was auch immer, etwas SMIs machen. Aber was, glaube ich, nicht passieren sollte, zumindest meiner Ansicht nach, das entnehme ich jetzt hier auch dem Schreiben vom VMBF, dass man sagt, uns werden Möglichkeiten, dass wir im Moment mit einem HGB-Abschluss Geld aufnehmen können, genommen und wir müssen hier in Zukunft jetzt irgendwas machen. Ich glaube, solange man sagt, hier wird zusätzlich was gemacht, aber schneidet nicht was anderes weg, sehe ich jetzt nicht das große Problem, weil dann kann ja jeder selbst entscheiden, ob er reingeht, ihm wird nichts genommen, er kann weiter Geld aufnehmen wie bisher, was ja anscheinend reicht in Deutschland, zumindest nach der Aussage, die wir hier mal von einer Gruppe haben. Wäre das denn so? Also wäre das so, dass man sagt, hier wird zusätzlich was geschaffen, ich nehme dir nichts weg, also ich zwinge dich nicht, du hast bisher Geld aufnehmen können mit HGB, in Zukunft musst du, um dieses Geld aufnehmen zu können, IFRS SMIs machen?
Wäre jetzt... Das sagt das Grünbuch ja nicht.
Ja, und das ist...
Genau, das sagt das Grünbuch genau deswegen nicht, weil es ja gar keine Definition sagt für diesen Trading-Venues und da weiß man nicht, ob das sozusagen das Einfallstor ist. Solange ich dafür keine Definition habe, ist unklar, wer betroffen ist und damit kann das natürlich ein trojanisches Pferd sein.
Aber da muss man wahrscheinlich ein bisschen das Problem ein bisschen abschichten. Vorhin, Herr Schlömer erwähnte einen regulatorischen Rahmen für MTFs. Jetzt verstehe ich gerade, Moment, es wäre vielleicht ausreichend, wenn wir einfach mal definieren, was ist denn so ein alternatives System. Und das ist ja nur ein kleiner Teil einer möglichen regulatorischen, eines kleinen regulatorischen Rahmens. Wenn wir das auf diese etwas niedrige Ebene holen, könnten wir dann, und ist das konsensfähig, meine Frage, sagen, EU-Kommission, bitte definiere erstmal, was diese alternativen Handelsplattformen sein sollen und dann denken wir darüber nach, ob dafür ein EU-weiter einheitlicher Rechnungslegungsstandard für KMUs sinnvoll ist.
Ich würde sagen, wenn am Ende, ich habe es ja sehr untechnisch formuliert, wenn am Ende ich eine neue Teilmenge schaffe, einen neuen Markt schaffe, an dem ich Geld aufnehmen kann, muss aber dafür, und der ist dann europaweit, habe dann vielleicht auch mehr Investoren, die Möglichkeit haben, und dafür muss ich dann, da würde ich auch verstehen, dafür macht es dann Sinn, einen neuen Standard zu entwickeln, solange ich anderen nicht irgendwas wegnehme, anderen Märkten was wegnehme und sage, du musst jetzt aber, deutscher Mittelstand, bisher hattest du mit dem HGB-Abschluss, konntest du Geld aufnehmen in der und der und der Art und Weise zu den Konditionen in Zukunft beschneit, nehme ich dir einen Teil davon weg. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das wäre für mich der wichtige Punkt. Wenn ich sage, ich nehme dir was weg, dann würde ich es kritisieren. Ja, wenn es nicht so wäre,
Wir haben eingangs darüber diskutiert, ob das Ganze nicht auch als trojanisches Gefährt gesehen werden kann. Man macht es erstmal so, dass man sagt, natürlich, potenziell ist es vielleicht optional. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann hinterher sieht, ja gut, okay, jetzt hat sich da europaweit etwas etabliert, geht man hin und beschneidet Mitgliedstaaten oder was auch immer, oder Unternehmen dann in ihren Möglichkeiten, das entsprechend anzuwenden.
Ich glaube, das ist eine nachrangige Frage, welche Märkte sich dann daraufhin entwickeln, um einen grenzüberschreitenden Kapitalverkehr vielleicht zu erleichtern. Also erst will man doch einheitliche Standards schaffen, damit grenzüberschreitend jeder versteht die Bilanzierung des Unternehmens, dass man da weniger, also keine Differenzierung mehr hat, unabhängig aus welchem Land man kommt. Und dann schaut man, welche Märkte sich einfach entwickeln, die sich auf diesen Standard verständigen. Also so ist es gedacht, aber in der Tat, das kann natürlich zu einem Sog werden und tatsächlich zu einer europäischen Standardisierung neben den IFRS.
Also. Aber ich meine, wenn ich das mal so verstehe, ich verstehe, der Lord Hill sagt, das ist ein großes Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, hier nochmal ein neues Marktsegment vermeintlich zu schaffen, was vielleicht auch südeuropäischen Unternehmen, das ist ja insgesamt, ist ja dieses große Bild über dem ganzen Grünbuch, dass es heißt, so nach dem Motto, in Südeuropa wird nicht investiert, weil keiner Geld gibt und in Südeuropa hat keiner Geld zur Verfügung zu stellen, dass sie ein strukturelles Problem haben, wird ja völlig ausgeblendet, da wird ja quasi gesagt, wenn ich neue Strukturen schaffe, dann sprudelt das Geld. Das ist erstmal die Grundüberlegung. Und die Grundüberlegung bedeutet ja dann, dass offensichtlich man sich überlegt, über ein neues Marktsegment hier sozusagen Kapital bereitzustellen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Guido, und das kann ich auch vorhin ganz nachvollziehen, dann kann man vielleicht auch überlegen, dass man sich, wenn das das große Ziel ist, dass man sich dem vielleicht auch nicht tatsächlich versperren kann, dass es potenziell in so ein neues Marktsegment geht, aber dass man dann quasi während den Anfängen sagen muss, dass ganz klar eben den Unternehmen nicht die bisherigen Berichtsmöglichkeiten, wenn sie an ihren Refinanzierungsmöglichkeiten oder Varianten nichts ändern, nicht zusätzliche Bürden auferlegt werden. Warum kann man das nicht im Endeffekt in dieser Form auch gegebenenfalls artikulieren und dann natürlich sagen, dass man dann, wenn man diese Grenzen geschafft hat, indem man den Scope für diese neue Plattform klar abdeckt, dass man dann sagt, dass man dann auf jeden Fall den IFRS für SMIs oder ein IFRS-nahes Regelwerk einem europäischen letztendlich vorzieht.
Aber jetzt muss ich mal fragen, wie soll denn das funktionieren? Muss ich nicht eigentlich den Unternehmen zwangsläufig ihr Heimatsystem wegnehmen, damit es diesen einheitlichen Standard gibt? Also ich meine, was würden wir denn jetzt beispielsweise sagen, wenn wir sagen, jeder soll weiterhin das machen dürfen, was er bisher auch macht, er kann aber alternativ auch, sagen wir, den IFRS für KMU anwenden. So habe ich dich verstanden. Dann würde der Grieche doch wahrscheinlich sagen, nö, also IFRS für KMU ist mir viel zu schwierig, ja, da mache ich schön weiterhin meinen Griechen-Gap. Aber alle, die sich jetzt in Athen listen lassen wollen, die müssen jetzt IFRS für KMU machen. Wie soll das funktionieren? Das heißt, wenn ich immer sage, derjenige, der in seinem Heimatland ist, soll weiterhin Homegap machen dürfen, aber alle, die praktisch nicht aus dem Homegap kommen, die müssen IFRS für KMU machen, da schaffe ich eine Zweiklassengesellschaft und erreiche gerade nicht das, was hier eigentlich bezweckt ist.
Aber ich hätte vermutet, dass die Griechen sozusagen, wenn sie sich refinanzieren und über ihre lokalen Abschlüsse vorgehen, dass sie das wahrscheinlich auch in ihrem lokalen Markt letztendlich tun und nicht auf einem paneuropäischen oder europäischen Markt letztendlich tun. Wenn ich ein europäisches Marktsegment schaffe, dann kann der Grieche von mir aus nach wie vor an seinem lokalen Marktsegment agieren, wenn er denn möchte, über eine Bank oder vielleicht gibt es dort auch einen grauen Kapitalmarkt, wo er mit seinem Abschluss zurande kommt, das kann er unter Umständen nach wie vor tun. Wenn er aber diesen Layer höher möchte und sage, ich muss auch Gelder außerhalb von Griechenland letztendlich aufnehmen, hat er letztendlich eine zusätzliche Option, wo ist sozusagen, dann habe ich doch die alten Möglichkeiten nach wie vor und habe zusätzliche Optionen geschaffen. Wo ist der Schaden sozusagen damit? Und vor allen Dingen, der Grieche wird auch nicht gezwungen, diesen IFRS oder nahen Abschluss letztendlich zu produzieren. Er kann ja nach wie vor bei seinen alten hergebrachten Finanzierungsvarianten bleiben.
Vorausgesetzt, dass das keine MTFs sind. Denn du sagst ja ganz richtig, es wird ein zusätzliches Segment geschaffen. Das sehe ich hier aber nicht. Sondern es soll für ein vorhandenes Segment ein neuer Bilanzierungsstandard angewendet werden. Das ist, glaube ich, eine leicht andere Sache. Denn wenn wir sagen würden, wir würden ein neues Segment schaffen und das belegen mit einem neuen Standard, glaube ich, hätten wir alle kein Problem damit. Die Schwierigkeit entsteht ja dadurch, dass ich sage, vorhandene Segmente werden jetzt mit einem höheren oder mit einem anderen Berichtsstandard belegt und der führt faktisch zu einem Verdrängungseffekt der nationalen Vorschriften. Und die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht?
Und ja. Da schließt sich für mich der Kreis, dass ich gesagt habe, was ich zu Beginn gesagt habe, dass man zuerst definieren muss, was sozusagen hiermit hier runterfällt.
Also ich, um die Frage mal zu beantworten, ich habe es auch, glaube ich, so rübergebracht, ich hätte da ein Problem mit, wenn man jetzt jemandem was wegnimmt. Ich kann jetzt mit HGB Geld aufnehmen, muss in Zukunft genau für dasselbe Segment was anderes machen, da hätte ich ein Problem mit. Wenn ich was Zusätzliches schaffe, no problem. Kann jeder, wird keinem was weggenommen. Sehr wahrscheinlich sind es dann eher die Unternehmen im südlichen Europa, die dann diesen Markt in Anspruch nehmen, denn die Aussage ist ja hier, wir brauchen das eigentlich nicht, wir können das schön in Deutschland machen. Aber ich glaube, das ist so am Ende genau der Knackpunkt. Wird einem was weggenommen oder gebe ich einem zusätzlich eine weitere Option?
Die Argumentation der deutschen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, geht doch genau in die Richtung. Wir deutschen Unternehmen sind heute in der Lage, weltweit unsere Kapitalbedürfnisse zu befriedigen. Mit Vorlage unserer nach HGB aufgestellten Abschlüsse. Die Sorge, und wir brauchen nach vorne gerichtet kein neues Finanzierungssegment. Die Sorge, die die haben, ist, dass sollte es A zu einem Segment kommen, und B, mit Einführung eines neuen Segments auch zu einer Standardisierung der Rechnungslegung für den Zutritt zu diesem Segment, könnte ein in Anführungsstrichen Verdrängungswettbewerb stattfinden oder anders eine Marktbarriere entstehen für deutsche Unternehmen, die nämlich dann das, was sie heute eh machen können mit ihren nationalen Abschlüssen, zukünftig, um eben in den Wettbewerb zu kommen, mit eben entweder einem IFRS für KMU oder SMIs und so weiter vorlegen müssen. Und das ist deren Sorge, dass nämlich dann irgendwann sich eine Plattform bildet, die vereinheitlicht ist, wo dann die Geldgeber sagen, naja nun, wenn der Grieche, schlechtes Beispiel, wenn der Brite, der Franzose, wer auch immer, der Spanier Geld haben wollen und eben IFRS-like Abschlüsse vorlegen, warum sollen die Deutschen das dann nicht auch machen? Und das ist die Sorge der Deutschen, dass sie eben eine Erschwernis zur Finanzierung ihrer Bedürfnisse bekommen.
So, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich meine, ich habe so verstanden, dass Sie doch gesagt haben, naja, wir sind eigentlich mit dem Heimatmarkt gut bedient. Wenn Sie auf andere Märkte gehen, dann können Sie sehr wahrscheinlich, so habe ich es jetzt verstanden, auch nicht mit dem HGB-Abschluss kommen. Okay, also die können
in den USA.
Okay. Gut, wenn, aber da ist wirklich wieder genau die Frage. Klar, wenn man jetzt sagt, ich schaffe was Neues, durch das Neue, weil der Markt attraktiver ist, weil das ein IFRS-Abschluss ist, remains to be seen, ob das wirklich so wichtig ist, aber nehmen wir mal an. Klar, dann werde ich damit natürlich einen Verdrängungswettbewerb schaffen, selbst wenn ich einen neuen Markt schaffe zusätzlich. Ne? Ist klar, weil Geld ist irgendwie, obwohl im Moment ist genug Geld da, also wahrscheinlich wäre es kein Problem, aber irgendwann.
Ich würde gerne nochmal eine kleine Anregung in die Diskussion geben. Also ich denke auch, dass diese MTF-Scoping-Frage ziemlich wichtig ist und vielleicht einfach mal, um so die Sichtweise ein bisschen zu verbreitern, wenn man so ein bisschen auch über die Jahre hinweg die Historie sieht, wie man zu dieser Diskussion zur Kapitalmarktunion gekommen ist. Zu den MTFs, das sind ja in dem Grünbuch und auch in den Vorvarianten immer so ein paar Beispiele schon drin gewesen, was könnte das so sein? Also hier sind ja jetzt auch sozusagen Querverweise sogar auch zum Crowdfunding, da gibt es ja noch eine Initiative, wo Crowdfunding zum Beispiel eine wesentliche Rolle spielt, die hier vielleicht auch drunter fallen könnte, Peer-to-Peer-Darlehen, wenn ich also direkt eine Plattform habe, wo ich sozusagen einfach die Darlehen für zwischen zwei Privatinstitutionen verdrahte und solche Dinge. Und ich glaube, von der Intention ist halt so, wenn man jetzt so ein, sag ich mal, alteingesessenes deutsches mittelständisches Unternehmen fragt, was in der Tat sagt, wenn ich 100 Millionen brauche, gehe ich zur Bank, kriege ich 100 Millionen, die sind, glaube ich, auch nicht gemeint. Ich glaube, es geht eher um die Richtung zu sagen, ich habe vielleicht auch Industrien, gerade Wachstumsindustrien, wo ich sage, da ist auch das Risikokapital oder da ist generell mehr Risiko drin und die haben vielleicht schon Interesse daran, alternativ zu einem standardmäßigen Bankdarlehen andere Finanzierungsformen zu suchen, vielleicht weil sie auch nur so an Risikokapital überhaupt kommen, kann ich für die nicht was schaffen, um denen das zu erleichtern. Und dazu ist ja zum Beispiel Crowdfunding und solche Dinge oder wenn ich jetzt mal hier in Deutschland gibt es zum Beispiel Bergfürst, die sind ja sogar auch reguliert und haben eine BaFin-Zulassung. Also das ist ja nicht mal so, dass das gar nicht reguliert ist, glaube ich, alles, nicht reguliert ist. Aber so von der Intention zu sagen, es geht vielleicht auch eher um die nicht ganz traditionellen alteingesessenen Unternehmen, sondern gerade um Wachstumsmärkte, wo vielleicht mehr Risiko drin ist und die es vielleicht generell schwerer haben, an Geld zu kommen. Weil das Ganze steht ja auch unter dem Abschnitt, wie kann ich die Finanzmittelbeschaffung erleichtern. Ne? Und da ist natürlich, wenn ich jetzt eine Form EBF-Brille aufsetze, mir die Antwort auch relativ klar, dass sie so ausfällt, wie sie ausfällt. Die Frage ist aber, ist das wirklich repräsentativ für die Grundidee, die dahinter steht? Das müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen differenzieren. Deswegen denke ich schon, dass diese Scoping-Frage ziemlich wichtig ist. Ne? In welche Richtung wollen wir?
Da haben wir Erfahrungen gemacht mit dem neuen Markt, der dann abgeschafft wurde. Das war ja dann eher eine Fehlgeburt. Da war ja die Strategie so, dass man gesagt hat, weil das junge Unternehmen sind, stelle ich besonders hohe Anforderungen. Die mussten IFRS machen und haben sie irgendwie auch alle hingekriegt. Wie gut das war, weiß ich nicht. Aber das lag jetzt nicht am Accounting, dass das nicht gezündet hat. Aber ich meine, da war quasi nicht die Strategie, sind nur junge Unternehmen und sonst wie, und deshalb senke ich auch noch die Hürden fürs Accounting, ja, und mache das denen ganz leicht, sondern da hat man gesagt, gerade um das nötige Vertrauen zu schaffen, setze ich die Hürden hoch im Accounting. Aber ob das jetzt besser klappt mit so einem EU-Regularien, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Die Meinung nehme ich durchaus kontrovers wahr. Deswegen stelle ich jetzt nochmal die Frage und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie vielleicht ein Ja oder Nein mir einfach zurufen könnten. Sollten wir in der Stellungnahme anregen, dass seitens der EU-Kommission zunächst mal ein regulatorischer Rahmen, ob der jetzt ein großer Rahmen oder nur eine Definition dessen ist, sollen wir das anregen, dass zunächst dieser Rahmen geschaffen wird, bevor man über einen einheitlichen Rechnungslegungsstandard nachdenkt, oder sollen wir diese Anregung aus der Stellungnahme herauslassen?
In Finanzierungsformen den Unternehmen nach wie vor erhalten bleiben. Und nicht so ein Scope-Creep stattfindet, der dazu führt, dass plötzlich alle dann IFRS für SMEs oder EFRS letztendlich anwenden müssen.
Ich würde auch zustimmen. Ich denke, man sieht dann klarer. Also, wenn ich eine Definition oder irgendwas anfordere, handle ich mir keinen Nachteil ein. Im Gegenteil, ich rege das Denken an. Und auf das Ergebnis dieses Nachdenkens bin ich gespannt.
Also die Scoping-Frage muss man stellen. Die Definition vielleicht nicht unbedingt, sondern ob es echt für bestimmte Märkte zwingend ist, dann das anzuwenden, oder ob etwas geschaffen wird, was sich dann entwickelt in der Anwendung. Also wo nicht vorgeschrieben wird, auf was es anzuwenden ist.
Okay, für Sie war das.
Kann ich mich anschließen?
Ich auch.
Das ist eindeutig. Vielen Dank. Dann der zweite Punkt, den ich noch, aus der Diskussion noch mir mitgenommen habe. Es wurde zu Beginn der Diskussion vorgeschlagen, dass wir auch erwähnen, dass wir das Ohr an der Masse hatten, also sozusagen ein Outreach durchgeführt haben. Sollen wir das mit aufnehmen?
Ja. Ich finde das sehr interessant. Und vor allem auch das Ergebnis daraus.
Ist noch eine Antwort vom BDI zu erwarten oder nicht? Okay, vielleicht dann sollte man auch sagen, dass wir quasi mit Familienunternehmen. Also das nochmal etwas eingrenzen, dass das nicht die KMU-Definition.
Ist das auch in Ihrem Sinne?
Ja, also ich würde schon sagen, es ist eben nicht nur das, was wir uns selber ausgedacht haben, sondern es ist schon ein Sounding, was wir dort entsprechend wahrgenommen haben und was wir auch im Rahmen einer Konsultation zurückgehalten haben.
Ich mache es jetzt mal kurz wegen der Zeit. Wenn jemand was dagegen hat, dann möge er bitte jetzt sprechen. Es hat niemand was dagegen, dann... ist das auch erledigt. Dann hatte ich noch einen Punkt. Es wurde angesprochen, die Gefahr, dass mit dieser vom im Grünen vorgeschlagenen Regelung so eine Art trojanisches Pferd entsteht. Das ist möglicherweise etwas, was wir so nicht in die Stellungnahme reinschreiben können. Wollen Sie das in irgendeiner anderen, möglicherweise fachlich begründeten Art und Weise in die Stellungnahme mit aufnehmen? Oder ist das etwas, was ich so als politisches Argument sehe, was nicht unbedingt für die Stellungnahme gedacht ist?
Meinen Sie trojanisches Pferd für EU-GAP oder?
Ich meine, dass wir jetzt anfangen, eine EU-Regelung für ein bestimmtes Unternehmenssegment zu schaffen und dieses dann aber ausweiten auf andere Unternehmensklassen, bis irgendwann wir in der EU einen Rechnungslegungsstandard für alle börsennotierten Unternehmen haben, der nicht mehr IFRS heißt.
Ich glaube aber, dass wir das im Rahmen dessen, was wir gerade gesagt haben, was du auch gesagt hast, Christoph, ja mit aufnehmen können und sagen, also es darf nicht so sein, dass Unternehmen, genau im Scope, die im Moment ohne Probleme mit einem HGB oder HomeGap-Abschluss Geld aufnehmen können, in Zukunft zwangsweise oder durch, ja, wie man sagt, durch Verdrängung dazu gezwungen werden, die höheren Kosten auf sich zu nehmen, einen irgendwie was auch immer Abschluss, ne? Ist ja noch nicht klar, was für SMEs oder sonst was oder. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was dem zugrunde lag, ne? Diese Antwort der ersten, dass wir sagen, das war ja der Punkt, das darf weder direkt noch durch die Hintertür trojanisches Pferd am Ende so sein.
Ja, wobei wir, wenn ich da mal eingreifen darf, glaube ich, das trojanische Pferd im Augenblick jetzt nach unten hin abschichten und sagen, wir wollen nicht diejenigen, die im Augenblick einen geringeren Berichtsstandard anwenden, alle auf diesen höheren zwingen. Aber ich glaube, es gibt noch ein zweites trojanisches Pferd, was Herr Schmutz gerade angesprochen hat. Wir wollen auch nicht, dass diejenigen, die im Augenblick noch über diesem Standard bilanzieren, abgesenkt werden auf diesen EU-Standard. Ja, das sind ja zwei Pferde im Grunde genommen.
Also das untere, das kleinere trojanische Pferd, wenn auch nicht unbedingt das unbedeutendere von beiden, klar, habe ich verstanden, geht über Scoping mit rein. Das größere trojanische Pferd würden wir dann nicht ansprechen. Das größere ist dass wir die Gefahr sehen, dass irgendwann die Unternehmen, die jetzt nach IFRS bilanzieren, nicht mehr nach IFRS, sondern nach EFRS.
Also ich würde das mit ansprechen, und zwar in der Weise, dass wir sagen, gleich am Anfang in Form eines Disclaimers praktisch, dass wir sagen, wir unterstellen, dass für das, was heute als regulierter Markt angesehen wird, weiterhin die IFRS beibehalten werden, weil wir glauben, dass das in der Tat der sachgerechte Standard ist. Ja, und dass wir uns im Grunde genommen im Folgenden eigentlich nur zu der Frage äußern, was passiert unterhalb dieses Segmentes. Ja, und dann kann man mit der Scoping-Frage im Grunde genommen anfangen und kann dann von da aus sich weiterarbeiten.
Alle einverstanden damit?
Ja, ich würde auch noch meinen Raum stellen, ob wir ansprechen sollten, die Bilanzierungsrichtlinien zu nutzen, um ein Mindestmaß an Vereinheitlichung zu schaffen. Also die Frage kann man in den Raum werfen, ja, weil wenn ich quasi...
Ich habe nur insofern Angst, dass man dann hingehen kann und natürlich Mitgliedstaaten Wahlrechte beschneiden kann, daraus dann eben eine Pflicht machen kann und insbesondere bei der Frage, lasse ich überhaupt noch ein nationales GAP zu? Da sehe ich dann wieder eine Herausforderung. Deshalb würde ich den Punkt eher beiseite lassen. Aber
andere Ansichten dazu zum Vorschlag von Herrn Weber? Verstehe ich das als eher rauslassen? Ich sage es mal ganz provokant, dann lassen wir es raus. Es gibt keinen Widerspruch.
Jetzt auch so sehen, das ist schon eigentlich für mich eigentlich der Ansatzpunkt der naheliegendste, der erstmal betrachtet werden muss. Was sind denn das für Abweichungen, für Unterschiede, die hier irgendwo unsere Investoren irgendwo hier
verschrecken,
auf 10.000 Meter Höhe schweben und anscheinend irgendwelche Anforderungen haben, die mir noch nicht so klar sind, und Bedürfnisse, die sie stören. Ne? Ja, ich...
Ich habe noch zwei Fragen, die aus der Diskussion für mich nicht ganz klar geworden sind. Es wurde einmal erwähnt, der Vorschlag gemacht, wir sollten in der Stellungnahme erwähnen, dass aus unserer nationalen Sicht gerade die KMU eine Tendenz haben, sich nicht über Eigenkapital zu refinanzieren. Sollen wir das mit einfließen lassen? Da könnte man, wenn ja, dann müsste man wahrscheinlich noch klären, warum ist das so? Ist das so, weil es im Moment keinen EU-weiten Rechnungslegungsstandard für MTFs gibt, oder ist es deswegen, weil sie per se nicht an oder per se stärker an Bankenfinanzierung interessiert sind?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich darum geht, sich nicht über Eigenkapital zu beschaffen, denn die MTF-Plattform sagt ja nicht zwangsläufig, dass ich dort Eigenmittel aufnehme. Das sind in der Regel ja auch Fremdkapitalien, nur es sind halt Fremdkapitalien, die eben an einem Kapitalmarkt aufgenommen werden und nicht praktisch in einem Peer-to-Peer-Verfahren bei einer Bank. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ich würde gegenüberstellen Bankfinanzierung versus andere Plattformen, um es mal im weitesten Sinne zu sagen, aber nicht zwangsläufig zu sagen, es ist Eigenkapital versus Fremdkapital.
Aber können wir uns dazu äußern, ob KMUs in Deutschland sich eher auf die Banken konzentrieren und an den MTFs, jetzt mal nur bezogen auf Fremdkapitalinstrumente, gar kein Interesse haben? Ist das etwas, wozu wir uns äußern wollen?
Also äußern in der Weise, als dass man das als Faktum hinstellen kann. Es gibt bei EFRAG eine Untersuchung, die im letzten Jahr gelaufen ist, zu der Frage, wer ist eigentlich der User von Abschlüssen. Und bei dieser Studie wurde auch untersucht, welche Finanzierungsformen Unternehmen eigentlich in Anspruch nehmen. Und da hat man ein ganz klares Gefälle im Grunde genommen gesehen und festgestellt, dass in Deutschland eben eine Bankfinanzierung mit Abstand das gebräuchlichste Mittel der Kapitalfinanzierung ist, also neben einer Eigenmittelausstattung.
Sie wollen doch nur zu der Frage Abstellung nehmen. Ich meine, das passt irgendwie meines Erachtens nicht. Generell, weil sich das den Scope ausweiten wieder. Dann müssen Sie die gesamten Diskussionen Einstellung nehmen. Braucht man das, was ist? Und die Frage, braucht man insgesamt das oder braucht man das nicht? Sie sagen ja, in Deutschland braucht man, wenn dann überhaupt nur Fremdkapitalaufnahme, und hat aber mit der Rechnungslegung jetzt nichts zu tun, mit der Frage.
Nein, aber ich glaube, wenn du überlegst, wir wollen der EU ein Stück weit Kontext geben, warum wir eigentlich uns eher skeptisch mit dieser Frage auseinandersetzen. Weil wir davon ausgehen, dass andere sagen werden, das finde ich eine gute Idee. So, die Frage ist, warum sind deutsche Unternehmen vielleicht eher zögerlich? Da muss ich doch wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Information liefern. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du hier nur einen Online-Fragebogen hast und eigentlich keine schriftliche Briefchen da absetzen kannst. Also vielleicht mag das in der Tat dann dazu führen, dass wir uns nicht nur zu Frage 8 äußern, sondern dass wir gucken müssen, ob wir eventuell vorne in einer der anderen Fragen auch nochmal eine Stellung nehmen müssen.
Würde ich das einfach mal formulieren und mal schauen, ob es zu irgendeiner anderen Frage passt. Ja. Falls das nicht so ist, dann bleibt es im Blog zu Frage 8 mit enthalten. Stimmen Sie der Veröffentlichung zu, unserer Antwort? Weil das muss man angeben im Fragebogen.
Ich glaube, das ist schwierig, das abzulehnen, ehrlicherweise. Und warum sollte man es auch tun?
Wir haben es ja hier öffentlich, auch als öffentliche Sitzungsunterlage. Insofern, ja.
Naja, aber die Stellungnahme, die wir verabschieden, die wird etwas anders aussehen als das, was veröffentlicht wird. Gut, ich muss diese Frage einfach mal formal stellen. Zwei andere Dinge noch, aber die sind ganz kurz. Das BMF hat um Input, also nicht gebeten, aber Dankbarkeit signalisiert, wenn Input bis Ostern eingeht. Das ist jetzt vorbei. Ich würde... Ostern 2015. Ich würde dennoch, wenn wir das verabschiedet haben, an das BMF zur Kenntnis weiterleiten. Und gut, wir kommen um ein Umlaufverfahren nicht herum. Reichen Ihnen zwei Arbeitstage aus, wenn wir es verschicken mit der Bitte um Rückmeldung? Ja, es wird maximal eine A4-Seite. Gut. Dann habe ich zunächst mal keine Unklarheiten mehr auf dem Papier. Vielen Dank.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Schmutz.